Wie sollen wir die Bibel lesen? Fragen. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Wir lernen durch Fragen. Fragen Sie mal die kleinen Kinder, die Vierjährigen oder drei. Wie viele Fragen stellen die an einem Tag? Die lernen durch Fragen. Wir lernen durch Fragen. Wir stellen an den Text Fragen. Wir bombardieren den Text mit Fragen. Was steht da? Warum steht das da? Warum steht gerade das hier? Und warum hier und nicht an einer anderen Stelle? Wir fragen uns, was... ich muss schauen, ich habe die Liste jetzt nicht hier, Entschuldigung. Die Liste gebe ich Ihnen, kann ich Ihnen später noch zeigen. Beobachtungsfragen sind alles Fragen, die damit zu tun haben, was man aus dem Text ersehen kann. Zum Beispiel, gibt es hier irgendwelche Listen? Gibt es eine Aufzählung? Gibt es hier eine Unterstreichung? Wie unterstreicht er die Aussage? Gibt es hier Gebote, Aufforderungen? Was sind die Bindewörter? Warum steht das Bindewort denn? Und was verbindet dieses Wort denn? Welchen Satz mit welchem Satz? Jedes Detail kann von großer Wichtigkeit sein. Bitte vergessen wir nicht, das ist Gottes Wort. Das ist nicht einfach irgendein Zeitungsartikel. Das ist Gottes Wort, da ist jedes Wort wichtig. Erklärungsfragen, was bedeutet dieses Wort, was bedeutet jenes Wort? Vielleicht sagen Sie, ja, aber ich kann zwar die Frage stellen, aber ich kann sie nicht beantworten. Dann stellen Sie einfach mal die Frage. Das ist schon mal die erste Hilfe. Sie können dann andere Leute fragen, Sie können auch Lexika befragen, Sie können auch mit der Frage in den morgigen Tag gehen und die Frage und darüber nachdenken. Wir lernen, indem wir Fragen haben und dann suchen wir die Antwort auf unsere Fragen. Wer keine Fragen hat, bekommt keine Antworten. Anwendungsfragen. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich das in meine Situation anwenden? Was ist die Parallele für mich? Gibt es Dinge die in meinem Leben, die ich aufhören soll zu tun? Gibt es Dinge, die ich weiterhin tun soll? Gibt es Dinge, die ich anfangen soll zu tun? Den Text einteilen in Sinnabschnitte, gliedern, sagen wir, Gliederung, also eine Einteilung des Textes, eine Überschrift. Ein Text, könnte ich mir jetzt vorstellen, was ist die Überschrift? Manchmal sind die Überschriften in unserer Bibel störend. Ich habe eine Bibel, ein Neues Testament in der Hand, da sind keine Überschriften und bin so froh, dass da keine Überschriften sind. Die stören mich. Manchmal sind sie nämlich nicht richtig. Manchmal streiche ich, wenn ich eine Bibel habe mit Überschriften, streiche ich die Überschrift durch, weil sie mich stört. Die Überschriften sind nicht Bibel. Die Überschriften haben Menschen gegeben. Deshalb nehmen Sie eine Bibel ohne Überschriften und machen Sie Ihre eigene Überschrift. Das hilft, in den Text hineinzukommen. Zum Beispiel habe ich hier einen Text, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Nun, wir haben jetzt die Zeit nicht heute Abend, aber ich exerziere das jetzt ein bisschen vor. Ja? Nehmen wir an, Sie hätten den Text gelesen und einige von Ihnen kennen den Text schon gut, andere vielleicht ist er noch neu. Da steht, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat oder der uns segnete. Und ich habe jetzt ein paar Wörter ausgelassen. Vers 4, entsprechend dem, dass er uns sich erwählte. Vers 5, er bestimmte uns im Voraus zur Sohnesstellung. Vers 6, ist die Rede von der Gnade, mit der er uns begnadete. Vers 7, in Christus, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Übertretungen. Vers 9, er setzte uns in Kenntnis über das Geheimnis seines Willens, das er sich vorgenommen hatte. Nämlich alles in dem Christus unter ein Haupt zu fassen, alles unter Christus unter eine Herrschaft zu bekommen, das steht in Vers 9. Vers 11, in ihm, in welchem wir auch zu einem Erbteil gekommen sind, wir, die wir vorherbestimmt waren, zu einem Erbteil. Vers 13, in welchem ihr auch versiegelt wurdet durch den Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Hier sind verschiedene Verben, also Verben heißt Zeitwörter. Und diese Zeitwörter, er wählte, er bestimmte uns, er begnadete uns, wir haben die Erlösung, er setzte uns in Kenntnis, wir sind zu einem Erbe gekommen, wir wurden versiegelt. Das ist eine Liste. Und da kann man sich die Liste aufschreiben. Was ist das für eine Liste? Das ist eine Liste von Segnungen. Da haben wir mindestens 7 Punkte, 7 Segnungen, die kann man sich notieren in der stillen Zeit. Einfach so untereinander aufschreiben, dann kann man drüber nachdenken. Aber man hat zuerst einmal die Liste. Und dann in ihm. Dann lesen Sie den gleichen Text noch einmal und dann fällt Ihnen auf, hier wird immer wieder das Wort in wiederholt. In ihm, in dem Geliebten, in Christus, in welchem, in ihm. Das fällt auf. Er zeigt uns, was wir in Christus haben. In diesem Text. Und vielleicht lesen Sie da noch weiter und sagen Sie, das interessiert mich jetzt, wie oft kommt das Wort in im Epheserbrief vor? Und dann lesen Sie weiter, merken Sie, dass auch in Kapitel 2 spricht er auch von in ihm hat er uns auferweckt, hat uns mitsitzen lassen in Christus zu Rechten. Also hat uns mitsitzen lassen in ihm, in der Himmelswelt, in Christus. Und in anderen Stellen kommt es auch noch vor. Und dann machen Sie die Feststellung, wenn Sie weiterlesen, bis Kapitel 3 geht das so und ab Kapitel 3 wird was anders. Ab Kapitel 4 wird was anders. Die ersten 3 Kapitel zeigen mir, was ich in ihm habe und dann spricht er nicht mehr von in ihm, dann spricht er von dem Herrn. Im Herrn, sagt er manchmal, im Herrn oder der Herr Jesus Christus, so wie Christus, so auch ihr. Dann merkt man, im zweiten Teil vom Epheserbrief spricht er immer von dem Leben, von dem Wandel. Im ersten Teil, was wir haben in ihm, im zweiten, wie wir leben mit ihm als dem Herrn. Und dann hat man schon eine Gliederung des Epheserbriefes. 2 Teile sind da. Kapitel 1 bis 3, Kapitel 4 bis 6. Und wenn Sie den Epheserbrief 10-mal gelesen haben, dann merken Sie das alles selber. Und dann kommt noch was hinzu. Es fällt Ihnen immer mehr auf und es wird Ihnen zur Speise. Der Heilige Geist hilft uns in dem Bibellesen. Also wir beobachten Wiederholungen, Reihen oder Listen, wie ich schon gesagt habe, Ermahnungen oder Ermutigungen, Warnungen, Verheißungen, gute Beispiele, schlechte Beispiele, Bedingungssätze, wenn, dann oder insofern, dass ihr das tut. Ja? Vergleiche so, wie zum Beispiel Epheser 4 und Epheser 5 kommt das oft vor. So, wie. Gegensätze, nicht so, wie, auch in Epheser. Wenn Sie Epheser 4 und 5 lesen, dann merken Sie das. Und dann können Sie feststellen, wie Paulus systematisch hier durchgeht, über die ganzen gewissen Bereiche des Lebens anspricht. Dann wird Epheser lebendig für Sie, verstehen Sie? Nicht einfach einmal lesen, ja, das war der Epheserbrief, nächster Brief. Nein, bleiben Sie im Epheserbrief und fangen Sie an, den Epheserbrief zu kauen und zu verdauen. Was ist die Kernaussage? Dann, wenn Sie 10-mal gelesen haben oder 20-mal den Epheserbrief gelesen haben, dann können Sie sich über Gedanken machen, was sind die wichtigsten Aussagen im Epheserbrief? Und Sie lesen weiter und Sie haben dann so viel über den Epheserbrief, Sie können dann am Telefon, wenn Sie mit Ihrer Freundin sprechen, können Sie ihr vom Epheserbrief erzählen. Und sie wird erbaut werden und sie wird sagen, den möchte ich auch studieren, den Epheserbrief. Und so gehen Sie dann zum nächsten Brief und zum nächsten. Das Leben reicht nicht aus. Ich habe mir schon oft bedauert, dass mein Leben so kurz ist. Ich habe gesagt, Herr, ich bin schon weit über 50 und was soll ich machen? Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Das Leben läuft mir davon. Es ist zu kurz für die Bibel. Ja, klar ist das Leben zu kurz für die Bibel. Die Bibel ist ein so großes Buch, ein so herrliches Buch. Aber trotzdem, der Herr möchte uns ein bisschen mehr hineinführen. Gelobt sei Gott, ich habe mir hier so ein Satzdiagramm gemacht, das hilft mir. Ich schaue, das ist ja ein recht langer Satz, ja? Epheser 1, Vers 3 bis 14, das sind ja 12 Verse. 12 Verse, ein Satz. Und da habe ich mir den Satz ein bisschen so ein Diagramm gemacht, ein Satzdiagramm. Und da habe ich gemerkt, wo ist denn der Hauptsatz? Nun, der Hauptsatz ist sehr einfach, der steht nämlich hier ganz einfach vorne. Gelobt sei Gott. Satz Aussage sei, Satz Gegenstand, Gott, Entschuldigung, Satz Aussage sei gelobt und Satz Gegenstand Gott. Gott sei gelobt. Das ist ein Lob. Der ganze Satz von Vers 3 bis Vers 14 ist ein Lob Gottes. Und in dieses Lob Gottes baut er die Segnungen ein, wie Gott uns gesegnet hat. Dann denke ich mir, das ist es. Wenn ich morgen bete, werde ich so beten. Sage ich, Herr, gelobt sollst du sein. Und weißt du wofür? Und da kann ich ihm aufzählen. Herr, für das und für das und für das und für das. Da kann ich ihn loben. Und wenn ich fertig bin, dann bleibt meine Seele beim Loben. Da bleibt sie stehen, oder? Der Psalmist sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und man merkt, es ist ihm gar nicht so richtig zumute. Lobe den Herrn, meine Seele, komm schon, lobe den Herrn. Und sie will aber noch nicht loben. Er ruft sich auf, er ruft sich selbst auf. Und was macht er dann? Der dir deine Sünden vergeben hat und der dich erlöst hat. Und dann zählt, dann fängt er an, aufzuzählen. Und was ist dann? Oh, zum Schluss sagt er, lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Jetzt kann er loben. Jetzt hat er sich das in Erinnerung gerufen, wofür er loben kann. Was ist der wichtigste Satz? Hier ein Beispiel. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Das Königreich der Himmel wird verglichen mit 10 Jungfrauen, 10 Mädchen. 5 törichte Mädchen und 5 kluge Mädchen. Was ist die Hauptaussage dieses Gleichnisses? Worum geht es in dem Gleichnis? Oder gibt es ganz komplizierte Auslegungen, wer die Braut ist? Ich lese überhaupt nichts von einer Braut. Also ich lese was von einem Bräutigam und von Mädchen, aber ich lese nichts von einer Braut. Ja, wer ist die Braut? Die Braut ist ja gar nicht da. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist der Bräutigam und die Mädchen, die nicht bereit waren, einige. 5 waren nicht bereit. Was ist die Hauptaussage dieses Gleichnisses? Da sagt mir einer, ja, das Öl ist der Heilige Geist. Wie bitte? Wo ist hier der Heilige Geist? Ich lese nur von Öl. Ja, aber das Öl ist der Geist. Nein, das Öl ist Öl. Wozu braucht man das Öl? Damit die Lampen brennen. Ja, die Lampen, das ist, der eine meint, die Lampen sind das Wort Gottes. Und jeder hat irgendeinen Psalm, wo er das belegen kann. Aber es geht doch gar nicht um das Wort Gottes hier. Es geht um das Thema, ob die 5 Mädchen, warum die 5 Mädchen nicht bereit waren und warum sie töricht waren, die einen, und warum die anderen klug waren. Und was ist die Hauptaussage? Wohin geht es hin? Was ist das Ziel des ganzen Abschnittes? Der letzte Vers macht es klar. Der Herr Jesus erklärt ja selber das Gleichnis. Wachet also. Wachet also heißt, seid bereit. Es geht um Bereitschaft. Dann sagt man, ja, aber 5 waren, 5, die haben alle 10 geschlafen. Ja, natürlich haben sie alle 10 geschlafen, aber trotzdem waren 5 bereit. Wieso waren 5 bereit, wenn sie geschlafen haben? Ja, ist ja klar, irgendwann schläft man, wenn es dunkel wird und wenn man müde wird, ist ja klar, dass man schläft. Aber was ist denn das? Es geht ja nicht um das Thema Wachbleiben. Das Thema ist bereit sein, dass wenn die Stimme kommt, der Bräutigam ruft, dass dann alles bereit ist. Ich weiß ja nicht, wann er kommt. Ich kann mich ja so kurz hinlegen, aber ich habe alles bereit. Und die 5 waren klug, da war alles da, die waren bereit, die anderen 5. Ah, wir müssen noch Öl kaufen. Oh, schnell, wo kann man denn Öl kaufen? Und dann waren sie zu spät bei der Hochzeit. War alles zu spät. Die hat man nicht mehr reingelassen. Das ist der Scopus, das heißt der Zielpunkt dieses Gleichnisses. Verstehen Sie also, das ist nicht so schwierig. Ist nicht kompliziert. Der Herr Jesus hat das selber erklärt. Nicht in die Details gehen. Das ist hier gar nicht nötig. Ja, ich muss zum Schluss kommen. Was ist der Gedankengang? Wo sind wichtige Begriffe? Ist das buchstäblich aufzufassen oder im übertragenen Sinne? Das sind alles Fragen, die man stellen kann. Und dann, was auch eine Hilfe ist, die Parallelstellen. Manche Bibeln haben Parallelstellen dabei. Oder man kann ja heute sogar, gibt es ja ganze Bücher über Parallelstellen. Oder man kann ja auch Computerprogramme mit Parallelstellen haben. Da kann man Parallelstellen suchen. Aber bei den Parallelstellen muss man achten, sind sie echte Parallelen? Sind sie hilfreich oder nicht? Aber es kann eine Hilfe sein. Ja, alles andere müssen wir jetzt hier abbrechen. Wir haben hier Ich werde hier schließen. Ja, das Letzte hier. Manchmal gibt es noch Bilder, zum Beispiel, umschürzet euch mit Demut. Wenn Sie in Ihrer Schlachterübersetzung lesen, wird das wahrscheinlich nicht mal so stehen, aber im Griechischen steht das, umschürzet euch mit Demut. Das ist ein Bild. Wie kann man sich umschürzen? Ja, umschürzen heißt eine Schürze anlegen. Wieso? Ja, die Demut heißt Dienstbereitschaft. Und ein Diener legt sich die Schürze an, wie der Herr Jesus, als er gedient hat. Demut heißt, eine niedrige Gesinnung von sich selbst haben und deshalb so handeln wie ein Sklave, wie ein Diener. Das ist also ein Bild, umschürzet euch mit Demut. Oder er ist ein Fels. Gott ist doch kein Fels. Aber es steht da, er ist ein Fels. Steht schwarz auf weiß da, rot auf weiß da. Er ist ein Fels. Er ist im Sinne wie ein Fels. Das ist ein Bildwort. Ja? Gott ist so fest, so treu, so zuverlässig. Der Fels, der steht felsenfest da. Vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind richtig und recht. Ja, hier könnte man weiterfahren, aber die Zeit ist uns ausgegangen, es tut mir leid. Aber es sind, Sie merken etwas, man kommt hinein, je mehr man liest. Wissen Sie, was heute unser Problem ist? Alles muss schneller gehen, alles muss schnell gehen. Wir leben in einer computer-elektronischen Welt, SMS-Welt mit SMS-Sprache. Alles muss kurz und schnell gehen. Das geht nicht mit Gottes Wort. Gottes Wort ist keine Kurznachricht. Gottes Wort braucht Zeit. Und wir müssen es wieder neu entdecken. Zeit und nochmals Zeit. Und diese Zeit ist gewonnene Zeit. Kein Wunder, dass heute viele Menschen an Burnout und Depression leiden, weil wir in dieser Zeit, in einer Zeit leben, wo wir einfach nicht mehr zur Ruhe kommen. Unter Gottes Wort kommen wir zur Ruhe. Das brauchen wir. Also persönliches Bibelstudium, dazu möchte ich Sie ermutigen. Wenn Sie sagen, Sie haben keine Zeit, dann gebe ich Ihnen den Rat von gestern. Beten Sie für Zeit. Beten Sie, Herr, schenk mir Zeit. Ein Zeitfenster wird sich öffnen. Der Herr wird das Gebet erhören. Möge der Herr uns segnen. Amen.